Vom 1. bis zum 3. Februar fand in München die NATO-Tagung statt. Im ersten Teil unseres Beitrags berichteten wir über die Repressionen im Vorfeld, die Situation vor Ort und die widerständigen Aktivitäten bis Freitagabend. Nachdem es am Freitag eine Demo der Sprachlosen und weitere Aktionen gab, stand für viele Menschen fest, dass es auch am Samstag weitergehen würde. Drei Basisakteurinnen erzählen uns jetzt von der offenen Presseplattform, ihren Kontakten mit Münchner Bürgerinnen und den Aktionen am Samstag. Am Ende steht dann noch der Versuch, die Ereignisse rund um die NATO-Tagung auszuwerten und mögliche Perspektiven aufzuzeigen. Samstagmorgen werden 30 Aktivistinnen von der Polizei in jeweils 2,5 x 3 Meter große in Gewahrsamnahmekäfige gesperrt, die bereits bei Protesten gegen Expo und Castor eingesetzt wurden. Die Betroffenen aus Berlin-Brandenburg sehen darin eine klare Menschenrechtsverletzung. Am Nachmittag finden in Chemnitz und Hannover Solidaritätsdemonstrationen statt, die sich gegen die Einschränkung von Demonstrationsfreiheit und die NATO-Politik richten. Auch in München sind einige tausend Menschen auf der Straße, um die verbotene Demonstration doch noch durchzusetzen.
Es haben sich dann laut Polizeiangaben 7000 Menschen auf dem Marienplatz versammelt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es mehr waren, weil die ganze Innenstadt war voller Demonstranten, die irgendeiner Weise sich irgendwie kenntlich gemacht hatten, meistens. So mit eben Mund verklebt oder irgendwie Schilder in der Hand, so halt immer einzelne. Und die setzten dann diese Demonstration erstmal durch auch. Das ging halt, hat sich spontan eine Demonstration geformt, als die Polizei den Platz räumen wollte. Und da gab es dann die Aktion von den Nacktleuten, die eben gesagt, die das vermitteln wollten, so dieses, wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten. Und sie hatten das dann so, indem sie sich halt nackt ausgezogen haben, um zu sagen eben, wir haben zwar nichts zu verbergen, weil wir ziehen uns nackt aus, aber genau deswegen werden wir geknastet, wir haben also doch was zu befürchten. Um so dieses, es kann ich willkürlich irgendwie treffen, so ein bisschen zu vermitteln. Das haben sie ganz gut hingekriegt.
Es war dann so, dass sich diese Demo ja formierte, trotz Verbot, zu dem Zeitpunkt. Und ich fand sie zunächst sehr langweilig, also typische aufgefahrene Leute, so ein paar tausend Leute. Und die riefen dann immer hoch, die internationale Solidarität. Das fand ich schon eher nicht so berauschend von dem Kreativität und Selbstorganisierung. Zu dem Zeitpunkt war, das war auch sehr interessant, die gesamte Innenstadt, jetzt komplett gesperrt. Also es gab jetzt nicht nur Demo- und Politikverbot, sondern jetzt gab es Betretungsverbot. Nicht nur für uns, sondern für alle Menschen überhaupt. Das heißt, die Münchner Innenstadt bestand nur noch aus, war wie in Genua mit so fetten Zaunen, aber jetzt so aus mobilen Elementen, komplett umrundet, abgeriegelt und da standen dann so ein Haufen Bullen rum und keiner durfte mehr die Innenstadt betreten. Es war alles sehr bizarr.
Die Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die Demonstrantinnen ein. Es gibt zahlreiche Verletzte. Beobachterinnen sprechen von einem unverhältnismäßig brutalen Vorgehen gegen die Demonstrantinnen. Augenzeugenberichte bestätigen diesen Eindruck.
Dann setzte sich also diese irgendwie völlig unorganisierte Demonstration so in Gang und wurde mehrmals von der Polizei gekesselt. Es kam auch wieder zu ziemlich unschönen Szenen. Also es gab Leute, die haben richtig Pfefferspray so direkt ins Gesicht gesprüht bekommen, was nicht so nett ist, da führt halt zu extremen Nasenblutungen und so.
Wir trafen dann da drauf, irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Kesseln, da gab es riesen viele Scharmützel von total durchgeknallten Bullen, die einzelne Leute jagten, immer so durch dieses Gewirr dadurch, die dann ziemlich brutal zusammenschlugen und irgendwie durch die Gegend schleiften. Das ließ sich für uns gar nicht so schnell ausmachen, was da eigentlich der genaue Sinn hinter war. Wir hatten den deutlichen Eindruck, dass die Polizei überhaupt gar keine Klarheit mehr hat über das, was lief und ganz viele Bullenbanden auf eigene Faust agierten. Ich selber war dann dabei bei einem dieser Züge, der am weitesten ging. Ich hatte die Hoffnung, dass jetzt nochmal eine klare Attacke auf die rote Zone gemacht würde. Die Demo stand auch 50 Meter davor irgendwann mal, aber mein Eindruck war jetzt, dadurch, dass die alle ja im Prinzip planlos waren, dieses Demorecht durchsetzen, was ich gut finde, aber ansonsten planlos war, wusste das überhaupt niemand, da in 50 Metern die Zone war und die Bullen dann halt durch eine einfache Reihe, das war alles sehr locker, da hätte man durchgekonnt, diese Demo in eine andere Straße reinlenkten. Und dann ging es doch relativ zügig so, dass die Demo dann irgendwo herumirrte und dann irgendwann gekesselt wurde. Da stand ich dann auch in diesem Kessel. Das ging dann endlos lange ab im Kessel. Viele Scharmützel, sehr viel Kreativität, fand ich total gut. Also nicht irgendwie nur so ein Standspruch, sondern es wurden Lieder gesungen. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte. Es gab 4 Anti-NATO-Lieder. Die wurden dann dort sehr viel gesungen. Es gab sehr, sehr schöne Sprechchöre, fand ich, also sehr viel eingehen so auf diese Situation, die sich da so schilderte, so diesen Unterschied auch zu den Bullen in ihrer Herrschaftsstruktur und dem Kessel oder eine Thematisierung, wir müssen jetzt eine Nacht bei den Bullen verbringen, ihr werdet euer ganzes Leben Bullen verbringen müssen.
Ja, letzten Endes sind die dann alle eingefahren in dem Kessel und es waren dann irgendwie am Schluss 850 in Gewahrsamnahmen. Aber wir haben uns irgendwie schon sehr gefreut, dass das Ganze irgendwie spontan und irgendwie dann doch immer wieder mit kreativen Elementen sich einfach durchgesetzt hat. Und dass es auch dazu geführt hat, dass sehr viele Leute, die sonst nicht demonstrieren gehen, also sehr viele Bürgers, sehr viele irgendwie ältere Menschen auch sich für ihr Demonstrations- und Meinungsrecht so auf die Straße gestellt haben. Und durchaus schon mit sehr viel Wut, also was ich mir so habe berichten lassen.
Um einer einseitigen Berichterstattung entgegenzutreten, ist eigene, unabhängige Öffentlichkeitsarbeit von unten unabdingbar. Die übliche Variante, abgestellte Pressegruppen und Sprecherinnen, weist jedoch einige Probleme auf. In der Regel sind Pressegruppen nicht einmal demokratisch legitimiert. Häufig agieren diese nach Stellvertreterlogik, sprechen für andere, ohne Rückkopplung mit den Handelnden. Pressegruppen und Akteurinnen vor Ort wissen oft nicht einmal, um wen es sich dabei handelt. Die aus dieser Kritik heraus entstandene Idee einer offenen Presseplattform wurde in München erstmalig umgesetzt.
Diese Presseplattform war das Prinzip, dass wir Journalistinnen anbieten, sich auf eine Liste zu setzen von Interessierten, die an Informationen und Kontakten für Interviews, für Berichte interessiert sind. Und andererseits eine Liste führten von Aktionsgruppen, die bereit sind, mit Journalisten Interviews zu geben und so weiter. Und diese Listen gegeneinander ausgetauscht haben. Das heißt, die Journeys wussten von den Aktionsgruppen, die Aktionsgruppen wussten von den Journalistinnen. Das war die Vorebene. Und dann während des ganzen Prozesses in München haben wir immer im Einzelfall das auch ermittelt. Das heißt, eine Gruppe kam, hatte das und das vor, bat uns um Unterstützung. Wir haben dann halt gesagt, ja, es gibt die und die Leute. Also ein wunderschönes Ergebnis dieser ganzen Arbeit war zum Beispiel der Kessel am Samstagabend. In diesem Kessel standen die ganzen Journalisten, die mit der offenen Presseplattform zusammengearbeitet hatten, drin, weil die hatten den direkten Draht zu den Aktionsgruppen, die jetzt auch in diesem Kessel drin waren. Binnen Minuten waren die informiert und vor Ort und im Kessel drin, bevor die Polizei dicht gemacht hat. Alle anderen Journalisten, die mit den NGOs und so zusammengearbeitet haben, die ganzen Offiziellen, mussten draußen vorwarten. Eine völlig eindeutige Situation, dass man es hinkriegen kann, eine sehr enge Verknüpfung zu machen. Diese Journalisten hatten das auch verstanden. Die fragten nicht nach irgendwelchen Pressesprechern, die hatten keinerlei Interesse daran. Die haben mit sehr vielen Leuten immer wieder Gespräche geführt. Wir haben immer wieder versucht, auch klar zu vermitteln, wie das läuft mit dem Film, dass Menschen, die nicht gefilmt werden können, auch nicht zu filmen sind. Das muss sichergestellt sein, gar keine Frage. Aber umgekehrt auch, dass alle, die ein Interview machen wollen, auch die Möglichkeit haben, mit den Journalisten zusammenzutreffen. Also das war wirklich wunderschön, auch wie es im Kessel abging, wie immer wieder die Presse mit den Akteurinnen kooperiert hat und nicht nach irgendwelchen Sprechern oder so gesucht hat.
Trotz aller Bemühungen, irgendwie zusammenzuarbeiten und inhaltlich es zu vermitteln, kann man natürlich nicht verhindern, dass Journalistinnen in der bürgerlichen Presse eben von Auflagenzahlen abhängig sind und dann reißerisch oder verkürzt oder zum Teil auch verlogen berichten, damit es besser klingt und sich besser verkauft, weil sie halt von diesem System abhängig sind. Und das ist auch passiert, das hat uns zum Teil auch ziemlich einen Ärger eingebracht, weil wiederum von der anderen Seite das, was in der Presse für bare Münze genommen wird. Und wir jetzt, also ein Münchner Projekt ist ziemlich bedroht durch die falsche Berichterstattung eines Journalisten bei der Süddeutschen. Und wir sind gerade dabei, das wieder gerade zu biegen. Aber ich finde, dass es auf jeden Fall zeigt, dass es sinnvoll ist, trotz allem zu trainieren auch, mit wie man mit der Presse arbeitet. Eben auch zu wissen, welche Sätze sage ich, welche Sätze sind verfänglich, die sage ich dann nicht. Immer auch im Hinterkopf zu haben, die können das mir zusammenschneiden, sodass mein Satz total aus dem Zusammenhang heraus vielleicht sogar das Gegenteil bedeutet von dem, was ich meine. Und das zu trainieren und auch diese totale Pressefeindlichkeit in vielen Gruppen zu überwinden, weil es auf jeden Fall immer besser ist, wenigstens den Versuch zu starten, was zu vermitteln, als es ganz und gar der Gegenseite, also der Polizei oder irgendwie dem Staat zu überlassen, der Presse zu erklären, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich machen.
Nicht nur der Umgang mit der Presse gehört zur Öffentlichkeitsarbeit, auch die direkte Vermittlung gegenüber Bürgerinnen. Trotz der medialen Panikmache im Vorfeld war es den Kritikerinnen der NATO-Tagung gut möglich, mit der Münchner Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Immer wieder wurde auch bewusst der unmittelbare Kontakt gesucht.
Ich habe verschiedene Aktionen gemacht, von denen ich erzählt habe, war ich bei etlichen beteiligt. Die waren mehr oder weniger stark ausgerichtet. Es waren ja welche dabei, die haben zwar was an Bürgerinnen vermittelt, lagen aber auf der Ebene seichter Sabotage. Das heißt, du konntest da nicht stehen bleiben und reden, sondern welche Wirkung das dann machte, muss man sehen. Kann man nicht mehr sehen direkt, also keine Ahnung. Aber ich war auch bei Aktionen dabei, die sehr direkt mit den Bürgerinnen vermittelten. Und das war vor allen Dingen diese Aktion, diese Demo der Sprachlosen. Ich gehörte zu den Leuten, die halt so taten, als wenn sie ständig Handygespräche führten und ganz laut reden mussten und immer erzählten, worum es hier eigentlich geht und so. Und das war total schön, weil die Bürgerinnen doch viel stehen blieben. Auch diese, nicht nur diese Situation mit den leeren Plakaten, die haben ja dann wirklich diese leeren Transparente und sowas beschlagnahmt. Das war ja durchgeknallt ohne Ende. Und ich stand immer ja in der Menge, ich stand immer relativ weit weg von diesem Fleck, also so 20 bis 50 Meter, brüllte da in mein Handy, weil ich wollte ja, das war ja alles schon in der Fußgängerzone, ich wollte ja, dass die Menschen das jetzt mitkriegen, um was es da geht, also nicht nur darum, dass da Demo ohne mit nichts angegriffen wird, sondern es ging natürlich auch immer um die Vermittlung der Kritik an der NATO und der Kritik an der Herrschaftsstruktur, die sich durch das Demo-Verbot ausdrückt. Und man schreit natürlich nicht so durchgängig da rein, sondern macht das mal so 2 Minuten und dann guckt man wieder, was die Lage ist oder wechselt seinen Standort. Und da gab es sehr, sehr viele Gespräche mit den Bürgerinnen. Ich habe sehr viele geführt und es gab sehr wenige, fast nur 11 Herren, die sofort so mit alle vergasen und sowas auf uns so kamen, die sich aber auch nie auf eine Debatte gelassen hat. Das gibt's immer. Das ist auch chancenlos. Ansonsten war die Reaktion aber eher völlig verständnislos über dieses Chaos. Die Polizei da machte angesichts einer Situation, die so offensichtlich deutlich machte, dass hier nicht gerade irgendwie 3000 kinderfressende Monster unterwegs waren, sondern die Situation war völlig öffentlich und sie vermittelte sich gut und die Bürgerinnen haben alle daneben gestanden und nur gesagt, also jetzt unabhängig, wie wir zum NATO stehen, aber die Bullen hier, die ticken alle nicht ganz richtig.
Und diese Bilder von den zugemauerten, als zugeschraubten Schaufenstern, die in der Presse erschienen, war ja auch ein Szenario, denn es waren nur sehr wenige Schaufenster wirklich mit Holzverschlägen zugeschraubt. Ganz wenige. Aber es erschien einfach so. Und wir haben zum Beispiel das immer aufgegriffen, also alles kam aufgegriffen und in irgendeiner Form satirisch verarbeitet und nach außen gebracht. Zum Beispiel bei irgendwelchen Bewegungen durch die Stadt, gleich Passanten mit Einzelpersonen anzusprechen, haben Sie denn eigentlich schon gewaltbereite Demonstranten gesehen? Oder zu sagen, ach übrigens, wir die 3000 oder sowas. Und haben eben immer wieder erlebt, wie die Normalbevölkerung darauf reagiert. Dass sie erst überrascht ist, aber dann eben auch merkt, da stimmt was nicht. Das kann es nicht sein. Also es war von Anfang an eigentlich zu spüren, dass der Presse oder den offiziellen Verlautbarungen so nicht geglaubt wird. Das war sehr spannend.
Also wir immer als Gruppe haben es auch darauf angelegt, egal wo wir waren, immer ins Gespräch zu kommen, wenn wir U-Bahn gefahren sind, uns immer so ein bisschen so zu verhalten, dass wir die ganzen Blicke, das war ja schon so, also du gingst durch die Gegend, hattest irgendwie Klamotten an, die passten auf dieses in München konstruierte Klischee, kinderfressende Monster. Und die guckten die auch so hinterher, das war denen auch klar und du konntest sie auch darauf ansprechen, mal subversiv, dass du sagtest, soll ich sie fressen oder halt mit irgendeiner inhaltlichen Debatte und wenn die Debatten liefen, das war immer total gut. Leider, natürlich ist es so, dass es nicht zum üblichen linken Politikstil zurzeit gehört, so eine offene Ebene zu schaffen. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn es eben 100 oder 500 Gruppen gegeben hätte, die Aktionen gemacht hätten, wovon ein großer Teil sie so macht, dass man direkt mit den Menschen in einen Kontakt kommt und sich nicht immer nur unter sich selbst aufhält.
Die NATO-Tagung ist vorbei, doch nicht ohne Folgen. Zumindest die kinderfressenden Monster sind eine Fiktion in den Köpfen von Stadt und Staat geblieben. Unmittelbar nach der Konferenz mehren sich jedoch Stimmen, welche die bayerische Linie, Politikverbot und das Vorgehen der Polizei kritisieren. Nicht nur von Seiten der Demonstrantinnen.
Es gibt jetzt einen großen Streit in München, ob das alles gerechtfertigt war, und auf jeden Fall so, dass es jetzt so ziemlich einen Zoff gibt, von wegen, die Leute sollen sich entschuldigen, schließlich seien die Demonstranten ja gar nicht so schlimm gewesen, und diese Panikmache und so weiter. Und ich fand es immer sehr lustig, weil es waren eben 3000 Polizisten im Einsatz, und die waren so dermaßen gewalttätig und chaotisch, dass ich mir halt denke, ja, es waren 3000 gewalttätige Chaoten da, nur die hatten alle eine grüne Uniform an. So. Ich glaube, dass es auch bei vielen Leuten so rübergekommen ist.
Auf Seiten der Tagungsgegnerinnen gibt es unterschiedliche Einschätzungen zum Widerstand gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. In der politischen Szene Münchens wird Protest als Erfolg gewertet. Auch die Zukunft ist bereits im Blick.
Es ist schon so ein bisschen so eine Siegesstimmung auf jeden Fall. Und auch so ein, jetzt geht's erst richtig los und jetzt geht's richtig weit. Also es wurde jetzt gestern schon, wurden die Gegenaktivitäten für nächstes Jahr, weil diese Sicherheitskonferenz findet ja eben, wie gesagt, jedes Jahr in München statt, die wurden angemeldet. Und es ist so ein Gefühl von, jetzt machen wir weiter und nächstes Jahr wird's noch besser.
Eine wichtige Erkenntnis für Basisakteurinnen: Widerstand ist möglich. Die Politik der extremen Repression und das totale Politikverbot haben nicht gegriffen. Zentralistische Aktionsformen wie zum Beispiel Großdemos können verboten werden, nicht aber Kreativität, Selbstorganisation und die zentrale Aktionen. Gekoppelt mit Entschlossenheit können so auch heftige Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden. Mal konfrontativ, mal subversiv.
Für mich war München nach etlicher Zeit wieder mal eine Aktion, die nicht irgendwie super toll war, aber die andeutete, dass Selbstorganisation Zentralismus überlegen ist. Sie ist einmal die bessere Geschichte, weil sie unseren Idealen entspricht. Wir wollen eine selbstorganisierte Welt und nicht eine zentralistische. Deshalb möchte ich auch eine selbstorganisierte Bewegung und nicht eine zentralistische. Aber sie war an verschiedenen Punkten sogar deutlich überlegen. Also als in den zentralistischen Strukturen noch überlegt wurde, gehen wir mit dem Demoverbot um, waren wir bereits mit der Demo der Sprachlosen in der Innenstadt zugange.
Das könnte hoffnungsvoll stimmen. Von einer breiten Basis selbstorganisierten Protestes kann zurzeit aber keine Rede sein. Nur wenige Gruppen haben sich intensiv auf die Situation in München vorbereitet, eigene Ideen entwickelt, umgesetzt. Auch wenn Georg ein positives Fazit zieht, das eher Ziel als Wirklichkeit beschreibt.
Der ganz klare Ausdruck war, wir können es anders und wir wollen es anders, wir akzeptieren das so nicht. Und das war, finde ich, für diese eigentlich fast nicht mehr zu bewältigende Situation dieses Totalverbots eine unglaublich positive Lösung. Und ich glaube, das gibt auch sehr schöne Ausblicke auf zukünftige Aktionen. Denn jetzt haben sich sehr viele Leute kennengelernt. Viele Leute haben auch viele neue Ideen mitbekommen, haben festgestellt, und das war auch so einer meiner Hauptgedanken, alle Menschen können an der Stelle, an der sie stehen, immer, zu jedem Zeitpunkt, absolut effektiv, sehr gute Politik machen für die Menschlichkeit und für alle lebenswerten Werte, die sich ein Mensch so vorstellen mag.
Die Außerkraftsetzung von elementaren Grundrechten in München hat verdeutlicht, Recht und Gesetz sind so, wie die Herrschenden es haben wollen. Verständlich wäre daher, wenn mehr Menschen die Hoffnung in den guten Rechtsstaat verlieren und sagen, ihr macht, was ihr wollt, wir auch. Es ist aber zu kurz gegriffen, staatliche Organe für ihr Verhalten anzugreifen und sich als hilflose Opfer politischer Repression zu inszenieren. Insgesamt war wieder einmal unübersehbar, dass sich radikale Gruppen selbst im Wege stehen. München hat gezeigt, wie fatal Abhängigkeit von Staatsgeldern für oppositionelle Einrichtungen sein kann. Die Kritik an Bewegungszusammenhängen reicht aber noch weiter.
Aber es zeigte sich insgesamt, dass die Tradition, sich nicht selbst organisiert aufzubauen, eine verheerende ist und dass sie definitiv durchbrochen werden muss. Und das gilt aber für viele andere Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit auch. Also es gab so eigentlich keine Massenzeitung, es gab so keine eigene Vermittlung, starke Vermittlung so im Bereich von, ich habe auch keine Radiosender mitgekriegt, die jetzt explizit Dauerprogramm zu den Aktionen oder so etwas machten. Möglicherweise habe ich das einzelne Sachen übersehen, aber ich war schon ziemlich erschrocken, wie niedrig so prinzipiell der Selbstorganisationsgrad ist. Und dazu gehört auch noch als letztes natürlich die Unfähigkeit, die herrscht. Selbstorganisation heißt ja auch, heißt ja nicht nur Aneignung von materiellen Grundlagen, sondern auch Aneignung von How. Auch das hatten ganz viele Leute definitiv nicht drauf. Es ist ja eigentlich unglaublich. Jeder total beknackte, was weiß ich, nur mal eben Urlaub oder so etwas zu machen in München, also irgendwie super ungefährliche Geschichte, wo es noch nicht mal schlimm wäre, wenn man sich mal verirrt, kauft sich einen Stadtplan. Aber irgendwie eine politische Geschichte haben und die in einer völlig chaotischen Situation, Demoverbot oder sich in München bewegen, haben keinen Stadtplan dabei. Und das ist natürlich nur ein besonders auffälliges Beispiel einer prinzipiellen Unfähigkeit, überhaupt irgendetwas zu machen, ein Edding dabei zu haben, um irgendwo schnell Parolen aufzukleben, Spookies dabei zu haben, also diese niedrigste Ebene inhaltlicher Vermittlung, ein Blatt dabei zu haben, das haben die alle nicht. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so wenig Transparente gesehen. Ich weiß gar nicht, außer den offiziell vorbereiteten gab es, glaube ich, überhaupt keins. Ich habe da keine Gruppe irgendwas gesehen. Das ist mir völlig unverständlich, also da kann man kaum noch abfallen. Und an diesem Punkt, denke ich, muss sehr, sehr massiv gearbeitet werden, dass wir von den Strukturen, von den materiellen Grundlagen her, wie auch von der Aneignung von Fähigkeiten, ganz und anders entwickeln müssen, als das die letzten Jahrzehnte so gelaufen ist. Also Freiräume überall, Deutschlandtrainings überall, Aneignung von Aktionsformen, von Inhalten, inhaltlicher Debatten, was wir eigentlich wollen, visionäre Debatten. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir immer den Entwicklungen hinterherhinken.
Ich sprach mit Theresa, Georg und Jörg, die sich an den Protesten gegen die Sicherheitskonferenz beteiligt haben. Weitere Informationen zur NATO-Tagung und den Gegenaktivitäten finden sich auch im Internet unter www.indimedia.de, www.buko24.de und www.hoppetosse.net. Bleibt am Ende also festzuhalten, Widerstand ist möglich, aber ein anderer Widerstand ist nötig. Nötig wären unter anderem Fantasie und die Bereitschaft, mit bewährten Politikmustern zu brechen. Neue Formen der Organisierung, Aktionsideen können entwickelt werden. Die nächste NATO-Tagung kommt bestimmt. Wo bleibt der emanzipatorische Widerstand? Und was war eigentlich mit den kinderfressenden Monstern?
Mal gucken, ob sie uns nächstes Jahr wieder die 3000 gewaltbereiten Chaoten unterjubeln.